Probierst du gerne neue Speisen und Gerichte aus? Bist du jemand, der das wagt und ausprobiert? Ich mache das schon, zumindest dann, wenn ich die Möglichkeit habe, mit einer kleinen Portion zu starten. Ich war vor einiger Zeit mal beim Chinesen und da gab es so ein großes Buffet und da hat man ja die Auswahl, vieles zu probieren, was man nicht so kennt. Neben einigen ganz neuen und ungewohnten Obst- oder Gemüsesorten, die es da so gab, und Nachtischspeisen, konnte man zum Beispiel Krokodil-, Känguru- und Zebrafleisch ausprobieren. Ich habe das natürlich alles mal, ich glaube Haifisch war auch noch dabei, ich habe das alles mal ausprobiert, weil ich gedacht habe, wenn ich die Chance habe, jetzt und wahrscheinlich nie wieder. Und ich muss sagen, manches war echt lecker und anderes habe ich gedacht, probieren hat auch schon irgendwie gereicht. Gut, dass ich keine Allergien und Unverträglichkeiten habe und dass ich alles mal so probieren kann. Wie ist das bei dir? Probierst du auch gern exotische, neue und unbekannte Speisen aus? Manche Dinge, die schmecken ja wunderbar und an andere muss man sich erst gewöhnen. Und ich habe euch mal ein paar wirkliche Delikatessen mitgebracht, die in manchen Ländern absolute Spezialitäten sind, die aber wahrscheinlich für uns eher ungewöhnlich sind. Die erste Spezialität, wer von euch, können wir mal kurz mit Handzeichen machen, hat schon mal frittierte Insekten probiert? Ja, doch einige. Wie hat es euch geschmeckt? Super? Wie Chips? Okay. Ich fand, es ist so zwischen Zähnen hängen geblieben, die Heuschrecke. Von daher war ich jetzt nicht so ganz ein Fan von, aber ich habe gedacht, man muss es ja mal probiert haben. Es gilt ja als Nahrung der Zukunft, also die frittierten sei Heuschrecken oder Mehlwürmer in Kambodscha, Thailand, China und auch Mexiko gehört das zur Leibspeise und man sagt immer wieder, auch wir sollten uns mehr an sowas gewöhnen, weil es ja sehr nachhaltig produziert werden kann. Die zweite Leibspeise, die ich euch mitgebracht habe, stammt aus Schweden. Das ist der schwedische Surströmming, das heißt wohl übersetzt Stinkefisch. Ein vergorener Hering, der im Frühjahr in Salzlake eingelegt wird und danach bis zum Sommer hingammelt. Dann kommt er in Dosen und das Witzige ist, man darf diese Dosen nicht ins Flugzeug mitnehmen, weil die so gebläht sind, dass die explodieren können. Und deshalb dürfen die nicht mitgenommen werden. Ich weiß nicht, hat jemand von euch das mal probiert? Irgendjemand mal in Schweden gewesen? Nee, also gewesen schon, aber nicht probiert. Okay. Mich hat es jetzt auch nicht ganz so angemacht, als ich es gehört habe, aber wer weiß, vielleicht schmeckt es ja gut. Wie ist es mit der nächsten Delikatesse? Schafsaugen. Schafsaugen gelten in Griechenland und im arabischen Raum als Delikatesse. Wer sie essen darf, der bekommt eine besondere Ehre. Es wird sogar gesagt, wenn man die isst, bekommt man die Weisheit des Tieres noch irgendwie dazu. Also für uns eher ungewohnt, aber zumindest, wenn ihr mal irgendwo im arabischen Raum unterwegs seid, probiert es doch vielleicht mal. Und noch eine letzte Spezialität für diejenigen, die nicht genug haben. Habt ihr schon mal Affenhirn probiert? In China wird das heute noch zum Teil gegessen, obwohl das mittlerweile verboten ist. Aber was man in vielen Orten, auch in Deutschland wohl noch essen kann, ist Rinderhirn, Schweinehirn, Hühnerhirn. All das gibt es noch und es wird in vielen Ländern genossen. Ich habe es jetzt noch nicht probiert und ich habe auch gar nicht so Lust drauf. Aber wer weiß, wo das vielleicht irgendwo drin ist, wo man es gar nicht weiß. Ja, wie ist das so mit unbekannten, andersartigen, seltsamen Gerichten? Ich habe ja schon gesagt, manche Dinge, da gewöhnen wir uns dran, nachdem wir sie probiert haben. Bei manchen kommen wir vielleicht auch auf den Geschmack. Und dann gibt es auch welche, wo es uns wirklich den Magen umdreht. Und dann kann man ja sagen, naja, solange ich es nicht essen muss, ist ja okay. Kann ja jemand anderes essen. Ich nehme lieber das, was mir schmeckt. Aber was ist, wenn dich jemand zwingt, etwas zu essen, was du richtig eklig findest? Und wir sind ja gerade in der Apostelgeschichte unterwegs und ich habe uns heute einen Text mitgebracht, wo jemand eingeladen, aufgefordert wird, was zu essen, was er wirklich so richtig eklig findet. Im 10. Kapitel der Apostelgeschichte begegnet uns Petrus und über ihn lesen wir Folgendes ab Vers 10. Um die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinernes Tuch herabkommen, das gehalten an seinen vier Ecken auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßler, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme. Auf, Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Petrus hat eine Version, in der er dreimal aufgefordert wird, etwas zu essen. Und was zu essen? Tiere aller möglichen Art. Die Geschichte beginnt schon ein bisschen vorher, man kann das an diesem ersten Vers schon ahnen. Da ist ja die Rede davon, dass Boten des Cornelius kommen. Und eigentlich ist diese Geschichte von Petrus eingebettet in die große Geschichte von Cornelius. Der war ein römischer Offizier in der Hafenstadt Caesarea, hatte eine hohe Position und er glaubte an den Gott Israels. Und er wird beschrieben als jemand, dieser Cornelius, der großzügige Spenden an die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung gab, der treu und regelmäßig betete. Und diesem Cornelius erscheint eines Tages ein Engel, der kommt zu ihm. Und er sagt ihm Folgendes, schicke einige Männer ins etwa 50 Kilometer entfernte Joppe. Dort ist Petrus und diesem Petrus, dem sollst du begegnen, dem sollst du deine Männer schicken und die sollen ihn zu dir bringen. Das ist die Idee. Und an dieser Stelle setzt jetzt dieser Textabschnitt, den wir gerade gehört haben, von Petrus ein. Die Cornelius-Boten sind noch unterwegs, als Petrus zum Essen auf das Dach steigt. Und er ist da zu Gast, ein bisschen weiter vorne lesen wir bei Simon dem Gerber. Und weil er zu Gast ist, geht er nicht selber in die Küche, sondern er bekommt mittags Hunger und er lässt sich was vorbereiten. Was etwas ungewöhnlich ist, weil in der Kultur damals war es ja so, es war ja mittags ziemlich heiß. Die Leute haben morgens gefrühstückt, dann haben sie gearbeitet und eigentlich gab es das große Essen, das zubereitet wurde, am Abend. Das weist darauf hin, dass Petrus aus irgendeinem Grund, vielleicht hat er gefastet, warum auch immer, er hat jetzt so richtig Kohldampf, er hat richtig Hunger. Und in diesem Moment bekommt er jetzt nach seiner Gebetszeit eine Vision. Vers 11 heißt es, er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das gehalten an seinen vier Ecken auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßler, Reptilien und Vögel. Und nun hörte er eine Stimme, auf Petrus, schlachte und iss. Ihr wisst wahrscheinlich, dass für Juden einige Tiere als rein und andere als unrein galten. Unreine Tiere, die hat man nicht zum Opfern, die hat man nicht zum Essen, die hat man für gar nichts verwendet, von denen hat man sich einfach ferngehalten. Mit dieser Dreiheit, Vierfüßler, also Landtiere, Reptilien, also Kriechtiere und Vögel, sind eigentlich alle möglichen Tiere, die auf der Erde sind, gemeint. Also alles mögliche Gewürm und Getier krabbelt in diesem Tuch, was da vom Himmel herunterkommt. Petrus hatte sich immer an die jüdischen Speisevorschriften gehalten und für ihn war klar, es gibt hier ein paar wenige Tiere, die ich esse und ganz viele auch, die ich nicht essen kann. Und darum, als er diese Aufforderung bekommt, auf, schlachte und iss, wehrt er sich vehement. Vers 14, auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Hartnäckig wiederholt diese Stimme dreimal, Gott hat das Essen für legitim erklärt. Du sollst jetzt hier das essen. Und ich frage mich, wie Petrus das vorgekommen sein mag. Ich glaube ja, das war für Petrus wie eine teuflische Versuchung. Stellt euch doch das mal vor, da ist Petrus beim Beten, er ist mit dem Beten fertig, steht auf, er hat richtig Hunger und er bekommt eine Vision über Essen. Und nicht über irgendein Essen, sondern natürlich genau über das Essen, was er als Jude gar nicht isst. Und vielleicht hat er auch an Jesus gedacht, der ja in der Wüste, nachdem er Hunger hatte, versucht wurde. Also Hunger ist ja auch so ein Schwächemoment. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wenn ich nach Hause komme und richtig Hunger habe und dann feststelle, das Mittagessen ist nicht fertig und ich hatte gehofft, weil ich so Hunger habe, also das löst was in mir auf. Also Hunger macht irgendwie wild, aggressiv, was auch immer. Aber man ist irgendwie anfällig in so einem Moment, zumindest als Mann, wenn man Hunger hat und dann gibt es nichts, wenn man Hunger hat. Das kann einen schon mal auf die Palme bringen. Und ich glaube, dass Petrus wird nervös. Petrus wird nervös und er fragt sich, was ist das? Und er bleibt standhaft, obwohl dreimal gesagt wird, hier, Petrus, schlachte und iss, nimm das jetzt, nimmt er es eben nicht. Aber er ist schon auch verunsichert und er fragt sich, was soll das jetzt sein? Ist das eine Versuchung oder will mir Gott doch was zeigen? Und in Vers 17 geht es dann so weiter, da heißt es, dass Petrus darüber nachdenkt. Nämlich, während Petrus noch darüber rätselte, was diese Vision bedeuten sollte, kamen auch schon die Männer an, die Cornelius geschickt hatte. Das ist ganz interessant. Petrus überlegt jetzt selbst, was ist das wohl, was heißt das wohl, was soll das jetzt bedeuten? Und in dem Moment bekommt er diese Männer von Cornelius geschickt. Und er überlegt, sollte er mitgehen? Und Gott gibt ihm diese Gewissheit durch den Heiligen Geist, ja, geh mit diesen Männern mit, alles gut. Die übernachten da noch eine Nacht und dann am nächsten Tag machen sie sich auf zu Cornelius. Und als er dann bei Cornelius im Haus ankommt, ist er ganz überrascht, weil nicht nur Cornelius da ist, sondern Cornelius hat seine ganze Verwandtschaft und seine engsten Freunde eingeladen. Alle sollen jetzt hören, was Petrus zu erzählen hat. Für Petrus war das dann auch etwas überraschend, aber so ist die Situation. Und Petrus sieht diese ganzen Menschen um sich, ganz ungewohnt für ihn, als Juden in das Haus eines Heiden, eines Nichtjuden zu gehen. Und er beginnt mit folgenden Worten. Ich glaube, die könnt ihr auch mitlesen, Vers 28. Petrus kommt zu Cornelius und er sagt in diesem Haus, ihr wisst sicher, sagte er zu ihnen, zu Cornelius, seinen Freunden und Verwandten, ihr wisst sicher, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klargemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Die Vision von Petrus, so wie er das schon hier erklärt hat, eben nicht nur mit Essen und Trinken und speziellen Speisen zu tun. Es geht um mehr. Es geht diese Geschichte ist entscheidend darum, wie es überhaupt mit dem Christentum insgesamt weitergegangen ist. Wie Menschen überhaupt Gott und das Evangelium und Jesus kennenlernen konnten. Zum ersten Mal geht hier ein Apostel in das Haus eines Nichtjuden, was eben nicht typisch war. Ein Jude geht nicht ins Haus eines Nichtjuden. Und er verkündet das Evangelium. In dem Moment wird Petrus selber klar, ja, das Evangelium und das Volk Gottes soll nicht länger nur aus Juden bestehen, sondern das Evangelium ist für Menschen aller Völker, Nationen, Rassen da. Alle Menschen sollen Gott kennenlernen, sollen die Botschaft von Jesus hören. Und als Beweis dafür, in diesem Moment, als er redet und den Leuten von Jesus erzählt, kommt der Heilige Geist auf die Leute, sie fangen an, in Sprachen zu sprechen und er tauft sie und er sagt, hey, ihr seid ganz genauso Teil von Gottes Volk wie zuvor auch. In dieser Situation öffnet sich eine Tür für das Evangelium. Das ist uns manchmal gar nicht so bewusst, wie groß diese Überwindung für Petrus gewesen sein muss. Wenn man sein ganzes Leben lang nur unter seinesgleichen bleibt in einer gewissen Weise und nun plötzlich geht er in das Haus eines Nichtjuden und erzählt ihnen von Jesus und merkt, ganz genauso wie wir Juden gehören auch diese Menschen, ruft auch Gott diese Menschen zu seinem Volk. Was nehme ich, was können wir von dieser Geschichte mitnehmen? Das Erste, was mir hier auffällt, ist, dass Gott mitten in den Alltag hineinspricht. Sowohl Cornelius als auch Petrus sind fromme Menschen. Und doch, es heißt von beiden, dass sie regelmäßig beten und beide beten auch, aber Gott begegnet denen nicht im Gebet, sondern tatsächlich danach erst, im Laufe des Alltags. Bei Cornelius ist es 15 Uhr etwa, bei Petrus um die Mittagszeit 12 Uhr. Warum tut Gott das? Warum zeigt sich Gott so eindeutig? Sicher, weil er den beiden etwas zeigen und sagen möchte. Gott begegnet uns ja nicht, wenn er sagt, gut so, mach alles weiter so wie bisher, sondern wenn Gott kommt, ist oft was Neues dabei. Er greift ein, um was zu verändern. Er hat eine Botschaft. Einmal durch einen Engel bei Cornelius und bei Petrus durch eine Vision. Diese Arten, wie Gott uns begegnet oder wie Gott den beiden begegnet, sind ja ziemlich eindrücklich und auch damals schon besonders und was Besonderes, wenn es hier aufgeschrieben ist. Wenn Gott zu mir spricht, dann erlebe ich das oft viel stiller, sei es, dass ich über ein Wort aus der Bibel nachdenke oder wenn ich eine Predigt höre, wenn ich mit anderen Christen rede, manchmal auch einfach beim Sport machen, beim Joggen in der Natur, so Momente, wo ich denke, Gott legt mir was aufs Herz, Gott möchte mir was sagen. Gott ist nicht darauf angewiesen, dass wir ganz spezielle Gebetszeiten machen und dazu reden, sondern er kann dann reden, wenn er das möchte, ohne besonderes Event, mitten in den Alltag hinein. Und doch glaube ich, dass eine Grundlage dafür ist, dass Cornelius und Petrus die Stimme von Gott hören, dass sie mit Gott auch regelmäßig reden, dass sie eine Beziehung zu ihm haben, dass sie Kontakt mit ihm suchen. Sie sind nicht völlig überrascht, dass Gott zu ihnen spricht, sondern sie sind das gewohnt, zu ihm zu reden. Und jetzt erleben sie auf eine besondere Weise, wie er ihnen hier antwortet. Und mich hat das vor die Fragen gestellt, wo gebe ich eigentlich Gott Raum in meinem Leben? Wo sind meine zum einen regelmäßigen und Begegnungsorte, wo ich Gott Raum gebe? Und wo und wie erlebe ich, dass er zu mir spricht? Nachher könnt ihr die Fragen auch noch mal sehen und ein bisschen länger drüber nachdenken. Also das ist das eine, Gott begegnet uns im Alltag. Das zweite, was in dieser Geschichte und Situation ganz deutlich wird, ist, Gott fordert uns heraus. Petrus hatte als Jude sein ganzes Leben lang, war er darauf getrimmt, ich halte mich von unreinen Speisen und damit eben auch von Nichtjuden auch fern. Ich glaube, er hatte einen richtigen Ekel davor. Ich meine, ich habe euch diese ekligen Gerichte am Anfang gezeigt oder manche findet ihr vielleicht lecker, aber Schafsaugen, das ist für uns so fremd, uns wird es richtig eklig. Und jetzt kommen hier Tiere und da wird gesagt, isst die und Petrus muss es den Magen umgedreht haben. Also Petrus hatte keinen Kontakt dazu. Sich das überhaupt vorzustellen, war eklig für ihn. Und Petrus kannte auch gewiss die ganzen Stellen im Alten Testament, im Bund, wo gesagt wurde, dass diese Speisen eklig waren. Ich habe mal zwei Stellen aus dem Buch Levitikus mitgebracht, im dritten Buch Mose, aus Kapitel 11, Vers 41 bis 43. Da heißt es zum Beispiel, alle kleinen Landtiere müsst ihr verabscheuen und dürft sie auf keinen Fall essen. Gleichgültig, ob sie auf dem Bauch kriechen oder sich auf vier oder mehr Füßen fortbewegen, sonst werdet ihr unrein und erregt meinen Abscheu. Oder ein paar Kapitel später im selben Buch, in Kapitel 20, ich, der Herr, euer Gott, habe euch aus den anderen Völkern ausgesondert, also ihr Juden. Deshalb sollt ihr auch genau zwischen reinen und unreinen Tieren unterscheiden. Esst keine Tiere, die ich für unrein erklärt habe, sonst werdet ihr selbst unrein und erregt meinen Abscheu. Also wenn man das liest, dann kann man so ein bisschen nachvollziehen, okay, das war für Petrus keine Kleinigkeit zu sagen, gut, dann esse ich heute halt mal das Ungewohnte, sondern sein ganzes Leben war er drauf getrimmt, Gott zu gefallen und plötzlich soll er Tiere und Dinge essen, die er noch nie gegessen hat. Ich glaube, das hat das Denken von Petrus auf den Kopf gestellt. Es widerspricht aller Erfahrungen, die er bisher gemacht hat und nichts Geringeres als sein Schriftverständnis ändert sich in der Situation. Ich meine, für Petrus war ja bisher klar, Gottes Willen, den erfahre ich in der Bibel. Und wenn ich eine Vision habe, dann ist das schon so ein bisschen subjektiv. Das war Petrus schon bewusst, die habe ja nur ich gehabt und kein anderer. Vielleicht habe ich mich getäuscht, vielleicht habe ich einen Hitzeschlag gekriegt. Er denkt ja drüber nach, weil diese Vision ja was völlig anderes sagt, als für ihn die Wahrheit, die Gott in seiner Schrift offenbart hat. Hinter der Vision kann also nicht Gott stecken, denkt sich Petrus wahrscheinlich im ersten Moment. Oder hat er jetzt seine Meinung, seine Perspektive zu rein und unrein plötzlich geändert? Können Menschen oder eben Speisen rein sein, die es zuvor eindeutig nicht war, die ich sogar meiden sollte? Petrus ändert in dieser Geschichte seine Herangehensweise an die Schrift oder wir Theologen sagen seine Hermeneutik. Er entdeckt, dass vielmehr der Geist hinter der Schrift, also die Aussageabsicht, noch entscheidender ist als das, was hier ganz wörtlich steht. Paulus hat das später dann im 2. Korintherbrief in Kapitel 3, Vers 6 mal so formuliert, der Buchstabe des Gesetzes führt zum Tod, der Geist aber führt zum Leben. Wenn wir das mal ganz auf die Spitze bringen, dann nimmt Petrus doch eine unbiblische Vision ernster als die biblischen Texte, die ihm überliefert sind. Und er rätselt, was es ihm bedeuten soll. Und ich glaube, Gott ahnt schon, dass Petrus allein von der Sache nicht überzeugt wird. Und deshalb schickt er diese Boten von Cornelius, weil er nicht nur das hören soll von ihm, sondern auch eine Erfahrung machen soll mit unreinen Menschen, also aus jüdischer Sicht eben mit Nichtjuden. Wir können heute als Menschen mit nichtjüdischem Hintergrund an Jesus glauben, weil Petrus in dem Moment gesagt hat, diese Vision ist von Gott und die sagt mehr als das, was ich hier im Alten Testament lese. Offensichtlich hat Petrus das geschafft, sein Denken zu verändern, obwohl es einen Widerspruch zu der bisherigen biblischen Offenbarung gegeben hat. Hätte er sich dagegen gesträubt und gesagt, also steht doch fest in der Schrift, unreine Speisen nein, dann hätte er sich irgendwie umgedreht, hätte gesagt, ich habe gesponnen, wäre den Boten nicht hinterhergegangen und wer weiß, ob wir heute diese Botschaft von Jesus, das Evangelium, in der ganzen Welt finden würden oder ob es im Judentum geblieben wäre. Mir stellen sich durch diese Begegnung einige Fragen. Einmal, wo fordert Gott mich heraus, über mein bisheriges Denken und vielleicht auch meine Erfahrung hinauszugehen und vielleicht auch hinauszuglauben? Und gibt es vielleicht theologische Überzeugungen oder Meinungen, bei denen ich so festgefahren bin, dass es manche gute und große Ziele verhindert? Also ich denke zum Beispiel, ich habe mit Menschen geredet, die mir gesagt haben, also in der Ökumene arbeite ich nicht mit anderen Kirchen zusammen, weil die glauben ja nicht richtig, kann man sagen. Aber man verhindert natürlich auch eine mögliche Zusammenarbeit. Oder ich denke an einen Bekannten, der bei einer Missionsgesellschaft angestellt war, und die Feldleitung hat gewechselt und plötzlich war eine Frau für ihn und andere Missionare zuständig und da hat er gesagt, das passt nicht zu meinem Rollenbild, weil die Frau sich unterordnen soll und er hatte ein Riesenproblem, dort weiter als Missionar tätig zu sein. Ich möchte das jetzt gar nicht beurteilen, das kann jeder für sich entscheiden, was für ein Rollenbild er hat und trotzdem frage ich mich, habe ich vielleicht auch diese Punkte in meinem Leben, wo ich theologisch festgefahren bin und was Großes oder ein größeres Ziel und gutes Ziel dadurch verhindere? Vielleicht gibt es Ansichten, die ich verändern muss, nachdenken muss, vielleicht über mein Schriftverständnis, so wie Petrus. Und damit zu einem dritten und letzten Gedanken in all dieser Veränderung ist es so, dass Petrus nicht allein ist, sondern Gott geht bei Veränderungen mit. Gott begleitet uns. Diese Botschaft, die Petrus bekommt, die ist ja perfekt mit Cornelius abgestimmt. Also in diesem Text kommt ganz oft das Wort während vor. Also das eine geschieht und schon greift das nächste in das andere. Gott beginnt bei Cornelius mit dieser Botschaft, dann schickt er die Boten los, Petrus hat diese Vision, die Boten sind schon auf dem Weg, Petrus ist fertig, beginnt nachzudenken, es klingelt schon an der Tür, die sind schon da, es greift alles ineinander, die nehmen ihn mit zu Cornelius. Also Gott hat das abgestimmt. Und Gott hilft Petrus, die Vision zu verstehen, zum einen im Gespräch mit Cornelius und den Menschen in seinem Haus und durch diese Vision, also durch beides zusammen. Gott lässt Petrus nicht allein. Gott hilft ihm und macht die Umstände so, dass er mit dieser Vision umgehen und sie deuten und verstehen kann. Er lässt ihn da nicht allein. Und ich denke, das gilt auch für uns. Jesus hat uns versprochen, ich bin bei euch alle Tage. Und ich glaube, auch da, wo wir Veränderungen erleben, sind wir eben nicht allein auf uns gestellt, sondern da stellt uns Gott in Situationen und hat Menschen um uns herum, die uns auch helfen können, damit klarzukommen. So schwierig Veränderungen auch sein können, Gott kann uns helfen durch Menschen und durch Umstände, in denen wir stehen. Und für mich stellen sich dadurch auch ein paar Fragen. Ihr kriegt sie am Ende jetzt auch nochmal alle miteinander und könnt während dem Instrumentalstück nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Mir stellen sich hier die Fragen, welche Orte, Umstände, Erfahrungen helfen mir, wenn ich Veränderungen erlebe? Und welche Menschen helfen mir, meine Erlebnisse, mein Leben, meine Herausforderungen zu deuten und mit ihnen zu leben? So schön Veränderungen sind und so gern man auch neue Dinge ausprobiert, die Wahrheit ist ja, ich gehe nicht jeden Tag zum chinesischen Buffet und probiere irgendwas, was ich gar nicht kenne. Natürlich nicht. Also man will ja ab und zu schon auch Dinge essen, die man kennt. Keiner probiert jeden Tag und andauernd nur Neues aus. Und trotzdem erleben wir im Leben immer wieder Veränderungen. Manche suchen wir uns aus und andere kommen einfach auf uns zu, weil die Welt, in der wir leben, sich verändert. Und das ist jetzt kein Grund, irgendwie das Handtuch zu werfen. Vielmehr ist es eine Chance, das Leben und selbst, Gott und auch andere neu und tiefer kennenzulernen. Mich tröstet dabei der Gedanke, dass egal wie tiefgreifend und wie schwierig auch Veränderungen sein mögen, für Petrus war es ziemlich schwierig, da umzudenken bei diesem Punkt, mich tröstet, dass ich weiß, dass Gott mit Petrus mitgeht und dass er auch mit uns mitgeht. Amen.